Big Show 506 unter besonderen Umständen. Pass auf, ich stehe hier mit Michael Kohlmann, Davis Cup Kapitän. Beide haben eine Maske auf. Das heißt immer, wir haben scheiß Tonqualität bei Sportradio 360. Heute ist endlich mal entschuldigt, Michael. Ich habe dir mein Horrorszenario in der Big Show 500 aber ja gesagt. Julian Nagelsmann geht zu Bayern und dann habe ich dich noch mit in die Verlosung genommen, weil du gesagt hast, dein Horrorszenario ist, dass Erling Haaland nächstes Jahr auch bei den Bayern spielt. Ist das unvermeidlich?
Also dadurch, dass wir jetzt uns unterhalten und wir schon wissen, dass Julian Nagelsmann jetzt bei Bayern ist nächstes Jahr, haben wir 50% sind schon eingetreten, ja. Aber ich würde jetzt mal immer noch dabei bleiben, dass die anderen 50% nicht eintreffen. Aber nach den ganzen Wechseln jetzt in den letzten Wochen, weiß ich nicht, ob ich wirklich noch daran glauben kann.
Ja, es wird ziemlich viel Geld hin und her geschoben und ziemlich viele Personen hin und her geschoben. Ich möchte noch mal ganz kurz auf letzte Woche zurückkommen und eigentlich auf die zwei Wochen davor. Rublev gewinnt gegen Nadal in Monte Carlo und da sage ich, okay, der spielt sehr flach, das passt dem Nadal halt nicht, wenn es Rublev sehr gut läuft. Also bis jetzt war es das erste Mal, dass er gewonnen hat. Und dann tut sich aber Nadal gegen Tsitsipas auf Sand so schwer. Er hätte es natürlich in zwei Sätzen gewinnen können. Aber das Spiel von Tsitsipas ist doch genau das eigentlich, das Nadal mag. Oder was übersehe ich da? Der spielt mit Spin, der spielt nicht flach. Warum hat sich der Nadal, denkst du, da so schwer getan?
Ich würde jetzt gar nicht sagen, jetzt das Match speziell rausheben. Ich glaube, dass der Nadal aktuell noch nicht so gut spielt. Ne? Dass sein Hauptfokus, wie er auch immer sagt, Paris ist. Und manchmal hat es den Anschein auch ein paar Sachen probiert. Ne? Das habe ich nämlich auch in einigen Matches gehabt, dass ich das Gefühl hatte, dass er an so ein paar Sachen rumtüftelt, um dann halt in Paris wirklich das optimale Setup für sich selbst zu haben. Und insofern, glaube ich, macht ihn das auch nicht so unruhig. Auf der anderen Seite glaube ich nämlich, dass Nadal über Best of Five weder gegen Rublev noch gegen Tsitsipas in Paris dieses Jahr verlieren wird.
Gegen wen kann er verlieren? Djokovic und? Sascha.
Na, gerne. Jetzt willst du einen rauskitzeln von mir.
Da wird ein bisschen kitzeln.
Ja, ich würde,
ist ja nur Djokovic.
Ja, Djokovic, klar, von der Spielweise, so wie du es gesagt hast, mit Rublev und so, der könnte ihn, aber ich glaube es halt nicht in einem Best-of-Five-Match. Ein Sinner ist ein Spielertyp auch, der sehr flach und hart schlägt. Der könnte ihn auch, der erinnert mich so ein bisschen an Söderling, aber ja, ich glaube, dass in diesem Jahr ihn keiner schlagen wird.
14. Titel, also you heard it here first, setzt euer Geld jetzt auf Rafael Nadal. Diese Idee von Nadal, dass er sich den Sinner in die Quarantäne mitgenommen hat, war das ein kleines bisschen hinterfotzig? Weil er sich denkt, der Sinner ist genau der Spieler, gegen den ich mich schwer tue.
Ja, aber ich glaube, da ging es jetzt gar nicht um Sinner, sondern einfach nur um diesen Spielertyp, um auch wirklich gute Trainingseinheiten zu haben, um Sachen auch zu trainieren und zu verbessern, wenn er in so eine Situation kommt. Nämlich, ich glaube, dass er sich schon bewusst ist, dass es mit Rublev noch einen ähnlichen Spielertypen gibt. Und insofern war das schlau. Ne? Also ich meine, das war jetzt keine unüberlegte Aktion. Zum anderen muss man ja auch sagen, ist Jannik Sinner einer der Upcoming Stars und mit so einem jungen Spieler sich nochmal vorzubereiten auf eine Woche, macht auf jeden Fall Sinn.
Was mir aufgefallen ist natürlich in Monte Carlo, ich war glaube ich nicht der Einzige, aber André Rublev am Netz vorne ist jedes Mal not easy on the eye. Und er ist aber schon ein älterer Spieler, was heißt ein älterer Spieler, der spielt schon sehr, sehr lange. Kann man denn aus deiner Erfahrung bei so einem Spieler in diesem Alter wirklich noch ganz explizit an einem Schlag wie dem Volley arbeiten?
Also generell an dem Schlag kann er sicher arbeiten, aber ich glaube, was es wirklich schwierig macht, sind ja die Übergänge. Also sprich, mit welchem Schlag gehe ich vor, wann gehe ich vor, ne? Also und wann bleibe ich mal hinten. Und diese ganzen Übergänge zu trainieren, das kann man mit Sicherheit auch machen, aber dann das Gefühl zu entwickeln, das im Match auch richtig einzusetzen, das ist, glaube ich, da wird es an den Wiederholungen fehlen, da wird es an vielen Sachen fehlen, das schnell hinzukriegen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass es besser wird, aber das ist, ich glaube nicht dran, dass Rublev, dass wir ihn irgendwann sehen, dass er also immer den richtigen Moment erwischt und immer oder häufig ans Netz geht. Das wird es nicht geben. Also das wird er auch nicht mehr schaffen.
Ist deine Erfahrung auch bei Spitzenspielern? Du weißt, ich kann ja gar nichts. Aber ich habe früher wenigstens viel gespielt. Gern und viel, aber nicht gut. Aber irgendwo kommt man nicht aus seinen Routinen raus. Ich bleibe halt immer 2 Meter zu weit hinten stehen, wenn ich zum letzten Mal ausnahmsweise vorgehe. Ist das auch deine Erfahrung bei Älteren, bei Spitzenspielern, dass die solche Routinen haben, dass die ganz schwer zu brechen sind?
Absolut. Also wenn das sich über längere Zeit, ne, jetzt Rublev ist kein ganz junger Spieler mehr, also wenn du wirklich über Jahre das gemacht hast und auch sehr erfolgreich gemacht hast, das muss man ja auch mal sagen, dann ist es schwierig, die Leute aus diesen Routinen rauszuholen. Ich meine, ein aktuelles Beispiel oder auch schon länger ist ja Sascha Zverev, dass da auch immer wieder darüber diskutiert wird, er muss näher an die Linie. Ich glaube, dass er das wahrscheinlich auch selber sieht hin und wieder. Also das macht er macht es ja auch in einigen Situationen, aber seine Routine ist es einfach, da fühlt er sich wohl oder hat auch ein bisschen mehr Zeit, ist es halt ein paar Meter hinter der Linie. Und da sieht man, finde ich, ganz genau, dass das nicht so einfach ist. Klar, es gibt mit Sicherheit dann Schlüsselmomente auch mal, dass es vielleicht in 1-2 Partien mal anders funktioniert. Ich fand zum Beispiel einen so einen Schlüsselmoment war gegen Dominic Thiem bei den US Open im Finale. Da stand er 2 Sätze lang an der Linie und hat so gut gespielt, wie ich es wirklich von ihm auch noch nie gesehen habe. Leider hat er das nicht durchgezogen. So, ne?
War für mich in Ordnung.
War für dich in Ordnung, ja, okay. Für mich nicht. Aber das wäre so ein Schlüsselmoment gewesen, wo er vielleicht danach dann mit dem Sieg und mit dem Titel dann auch gesagt hat, okay, ich kann es, ich schaffe es. Auch in wichtigen Situationen oder in ganz engen Situationen. Aber die brauchst du als Trainer und dann natürlich auch als Spieler.
Jetzt rennt gerade bei uns Pablo Cuevas vorbei. Stimmt die Legende? Glaubst du, dass Cuevas den Schläger wirklich mal mit 16 Kilo bespannt hat?
Generell oder einmal?
Generell. Also 16, glaubst du, dass 16 Kilo, glaube ich. Gibt es überhaupt noch Spieler? Wie hast du immer bespannt? Du bist ja ein Babolat-Spieler.
Ja, ich war früher ein Völkelspieler, also das muss man, und lange auch ein Völkelspieler, aber ich habe immer normal bespannt, mein ganzes Leben zwischen 23 und 30 hatte ich mal, als ich eine Darmseite hatte, aber eigentlich so in dem Dreh. Ich kenne Julian Knoll, mein früherer Doppelpartner.
Der in diesem Jahr ein kurzzeitiges Comeback gegeben hat. Warte mal, wo hat er nochmal gespielt?
Australian Open hat er gespielt. Australian mit Open Lloyd Harris. Ja, das habe ich sogar live im Fernsehen gesehen. Also das ist herrlich. Ja, das war absolut schönes Ereignis. Und der hat sehr, sehr weich bespannt und bespannt immer noch sehr weich. Aber Cuevas würde ich jetzt sagen, glaube ich
nicht. Ein lässiger Spieler, Cuevas.
Wunderschöne Rückhand, einer der schönsten Rückhänder. Habe ich auch immer sehr gern zugeguckt.
Ich habe am Dienstag sehr gern zugeguckt, wie immer, Philipp Kohlschreiber, weil Kohli natürlich immer noch ganz brillantes, schönes Tennis spielen kann. Wie sind die Perspektiven von Kohli? Er spielt jetzt dann in Heilbronn, hat er gesagt, den Challenger. Was braucht der Kohli? Braucht er dieses eine, wie man immer so schön sagt, dieses eine Erfolgserlebnis, dass er wieder an sich glaubt? Braucht er Matches? Was braucht Kohli?
Ja, ich glaube, dass er das eine hat mit dem anderen was zu tun. Er braucht Erfolge, damit er mehrere Matches mal am Stück hat. Das hat er jetzt hier nicht bekommen. Das hat er in Belgrad, hat er 2-mal am Stück gehabt. Aber
den Chum hat er dann verloren, gegen Chrissy gewonnen. Ja.
Nach einem halben Jahr ist das jetzt auch nicht so viel. Jetzt glaube ich, hofft er noch so ein bisschen, dass er in Madrid reinkommt. Das ist aber nicht so leicht. Also da müsste der Cut schon noch ein bisschen droppen. Das wäre mit Sicherheit auch nochmal für ihn wichtig, da noch ein Match auf dem Niveau auf jeden Fall zu kriegen. Aber ja, Heilbronn ist, wenn man sich die Meldeliste anguckt, da haben Tsonga, Steve Johnson, Kevin Anderson gemeldet. Also das ist zwar ein Challenger, aber von der Besetzung her würde ich sagen, das ist ein gutes 250er. Also insofern ist es da auch nicht garantiert, dass er seine Matches kriegt. Und in der Phase jetzt ist das aber, würde ich sagen, das Allerwichtigste.
Geh mal 2 Stufen weiter rauf. Geh mal zu Sascha. Du hast ihn ja vorhin schon kurz erwähnt. Zu Beginn der Woche gab es hier ein Pressegespräch, das dich jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig froh gestimmt hat, weil Sascha schon anmerken hat lassen, dass er seine Meinung noch nicht geändert hat, was sein Auftreten beim Davis Cup Finalturnier angeht. Welche psychologischen Kniffe wirst du ansetzen müssen? Wie endgültig interpretierst du das?
Ich finde, dass du das absolut richtig schon beschrieben hast. Noch nicht. Ich werde definitiv alle Kniffe anwenden, um ihn noch umzustimmen. Ist ja jetzt auch noch früh im Jahr, dass seine Einstellung, dass er die jetzt nicht von heute auf morgen ändert, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Es gibt ja, finde ich, jetzt in dieser Situation schon ein paar Änderungen, also die auch der Davis Cup gemacht hat. Und Es gibt ein, zwei Sachen, die es, finde ich, auch für ihn sehr interessant machen. A, Innsbruck ist ein Katzen- oder ein Steinwurf.
Kannst du mit dem Auto hinfahren?
Ein Steinwurf von hier entfernt. Er hat die, ist die gleichen Bedingungen wie München. München spielt er ja eigentlich immer ganz gerne und auch sehr erfolgreich. Dann die Konstellation, dass man und er dann im Speziellen gegen Dominic Thiem und Novak Djokovic zwei Matches hat, so was er ja auch immer verlangt, diese Matches gegen die anderen Top-Leute, das ist ja auch was, was ihm jetzt mit Sicherheit, also für ihn auch interessant, nochmal besonders interessant macht. Und insofern, klar, Olympia steht an, das hat er ja auch gesagt, da freut er sich drauf und da sind wir als Team zusammen und dann mit dem Schwung vielleicht nochmal ihn dazu bringen, auch dann in Innsbruck dabei zu sein. Also insofern, da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich werde dranbleiben. Ich glaube, wir als Verband werden dranbleiben. Und dann schauen wir mal am Ende, ob er dabei ist oder nicht.
Du wirst die... Wie ist deine Aufgabe bei Olympia? Wirst du sozusagen die Tennisdelegation leiten?
Nee, die Teamleitung wird der Klaus Eberhardt haben. Und ich werde für die Männer zuständig sein. Genau. Und der Rainer Schüttler für die Damen.
4 Plätze für deutsche Spieler. Ist das korrekt oder hängt das von der Weltrangliste ab?
Genau, es geht da nach Rangliste. Also es dürfen maximal 4 Einzelspieler dabei sein und dann zusätzlich noch 2 Doppelspieler. Also das komplette Team besteht aus maximal 6 Leuten. Mhm. Jetzt aktuell sind Sascha, Jan-Lennard Struff und Dominik Köpfer qualifiziert, mehr oder minder, weil es ein 64er Feld ist.
Mhm. Quali.
Es ist keine Quali, es ist der Cut ist... Wenn man so die letzten Jahre sich immer anguckt, so zwischen 70 und 80 gewesen. Insofern haben Yannick Hanfmann und auch Philipp Kohlschreiber noch eine kleine Chance, sich da reinzuspielen. Genau, und dann im Doppel hat man mit Kevin Krawitz, Andy Mies, muss man mal gucken,
wie geht's?
Ja, der ist in der Reha. Ne? Also das kann man jetzt, glaube ich, heute, Stand heute, kann er noch nicht spielen.
Aha, aber er steht noch nicht am Platz.
Er steht noch nicht, also er spielt schon mal, aber wirklich, noch nicht so richtig aus der Bewegung. Und dann hatte man mit Tim Pütz aber auch noch einen, der ja auch in der Rangliste um die 50 steht. Also ich glaube oder hoffe, dass wir das Kontingent auf jeden Fall ausschöpfen, dass wir mit 6 Mann dahin fahren und dann natürlich irgendwo in die Endkämpfe kommen und vielleicht, wenn es gut läuft, auch mit einer Medaille nach Hause kommen.
Dürften 2 Doppel spielen oder ist es auf einen?
Genau, nee, es geht auch. Also 2 Doppel. Okay. Es dürften auch 2 Mix, so wie in London waren ja 2 deutsche Mix dabei.
Wir erinnern uns, Lisicki Kaas ausgeschieden.
Genau, haben das Bronze-Spiel gehabt. Genau, Petschner, Kerber haben in dem Jahr noch gespielt. Also 4 Einzel, 2 Doppel, 2 Mixed. Das ist die maximale Begrenzung.
Ja, gut, du weißt, meine Vorschläge kennst du. Wenn Andy Mies nicht mitfährt, dann spielen Zverev Krawitz und Struff Pütz.
Okay, das ist ja deine...
Das ist ja deine Meinung. Ne? Das bleibt mir unbenommen. Ne?
Genau, du darfst das ja. Du
A, ich darf ja nicht nach Tokio und B, darf ich sagen alles, was ich will.
Du darfst das ja definitiv denken.
Hallo. Michael, dann eine Frage noch, weil wir haben auch natürlich off-air schon drüber gesprochen, aber die Turnierplanung von Roger Federer. Er spielt in Genf und er hat für die French Open genannt. Jetzt ist die zweite Woche der French Open, gleichzeitig der Mercedes Cup. Macht das für dich Sinn und wenn ja, warum?
Was macht jetzt Sinn, den Mercedes Cup zu spielen
oder Open? Dass er nicht erst in Stuttgart einsteigt.
Ja, macht für mich auf jeden Fall Sinn. Ich meine, er ist ja jetzt auch etwas älter und er muss sich ja auch irgendwo an die Gegebenheiten wieder herantasten. Und insofern macht Genf Sinn, damit einzusteigen und Paris insofern, dass er auch Best of 5 ist auch eine Anpassung und ein Turnier zu spielen. Und wenn er in Paris 1-2 Runden gewinnen würde und 3 Matches hätte Best of 5, dann ist das mit Sicherheit auch wichtig für ihn im Hinblick auf Wimbledon. Weil so wie ich das jetzt auch entnommen habe aus der Presse, ist das ja auch schon, also mit Sicherheit das Highlight für ihn plus Olympia, vielleicht auch noch US Open. Ne? Das sind die Turniere, wo er sich große Chancen ausrechnet. Paris würde ich jetzt dementsprechend als absolute Vorbereitung sehen.
Genau,
ja. So viele Matches und so viel Belastung zu bekommen, wie es nur irgendwie geht. Also für mich macht es auf jeden Fall Sinn.
Abschließende Tennisfrage noch. Jürgen Melzer hat sich auch akkreditieren lassen für Olympia. Ja, natürlich zu Recht. Jürgen wird die French Open spielen. Jürgen wird vielleicht Olympia spielen, weil er noch ein sehr gutes Ranking hat. Er möchte mit Patche auch Wimbledon spielen, wenn Patche da gesund ist. Und vielleicht auch die US Open. Wann? Und jetzt die Frage für dich. Wann war das letzte Jahr, wo du gedacht hast und es dann doch nicht gemacht hast, ich würde gerne nochmal angreifen?
Nee, das war, also klar sitzt man manchmal und guckt zu und denkt, ja, könnte es eigentlich auch nochmal spielen, aber also da muss ich sagen, ich habe ja zwei...
Wer war dein letzter Doublepartner auf der Tour?
Jaco Niermin.
Ah, Niermin, okay.
Ich habe Australian Open 2013 mit Jaco Niermin gespielt und da war mir klar, dass das auch das letzte Match ist. Ich habe, das muss ich zugeben, danach sogar noch einmal gespielt, aber das war Wimbledon Quali, weil ich damals den Matthias Bachinger betreut habe. Mhm. Und er dann unbedingt sich im Doppel einzahlen wollte, ich noch die Rangliste hatte, genau. Und dann müsste man das eigentlich zählen. Also, aber eigentlich war für mich mit dem letzten Match in Melbourne klar, dass ich mir das nicht mehr antue.
Und damals noch ohne Quarantäne. Wenn man sich das mal überlegt, was das für ein Terz jetzt war in diesem Jahr, muss man sich zweimal. So, die allerletzte Frage muss natürlich wieder zum BVB zurückgehen. Was kann, wenn überhaupt, schiefgehen gegen Holstein Kiel? Nichts. Oder alles? Also ich habe Kiel gestern in Nürnberg gesehen, das war ein Offenbarungseiten spielerisch, obwohl sie 1-1 gespielt haben.
Ja, also da muss man ja realistisch sein. Das hat ja jetzt nichts mit pessimistisch, optimistisch, sondern realistisch. Also die Chance zu haben, im Halbfinale gegen einen Zweitligisten zu spielen, der gerade aus der Quarantäne gekommen ist und wie gesagt auch ein volles Programm hat, weil für die geht es ja auch in erster Linie um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ich glaube, dass das für Kiel mit Sicherheit ein Highlight-Spiel sein wird und die alles raushauen werden, aber also so wie die Saison gelaufen ist für den BVB und mit der Chance auf ein Finale, vielleicht auf einen Titel, also das sollten sie sich nicht nehmen lassen und alles andere wäre für mich als BVB-Fan eine große Enttäuschung.
Nicht akzeptabel. Der Davis Cup-Kapitän. Das war's, die Big Show 506, Sportradio 360.